Ja, also mit der Kamera war ich unterwegs und dann, wenn ich was gesehen habe, dann habe ich da halt drauf gedrückt vom Straßenrand und habe dann die Schönheiten oder in meinen Augen die Grausamkeiten fotografiert. Der Kamera selber war es egal, was ich fotografiere.
Heini Inkoferer sitzt vor seinem Computerbildschirm und zeigt ein Bild. Zu sehen, eigentlich ein ganz normales privates Einfamilienhaus, so wie sie überall stehen. Ein kleiner Vorgarten und eine Haustür.
Diese Haustüre, würde ich jetzt mal sagen, das ist der Nebeneingang zur Justizvollzugsanstalt. Es ist eine Metalltüre, alles ganz glatt. Und dann ist eine gepflasterte Fläche davor und eine Betonmauer, eine graue. Also Garten ist das nicht mehr. Das ist ein Vorraum, das ist eine Abstellfläche. Da kann man ein Autoski hinstellen. Wenn es regnet, kriegt man natürlich keinen Schmutz an die Schuhe ohne. Aber ich meine, wenn das die Notwendigkeiten sind, die man unbedingt haben muss.
Zu betoniert, zu gepflastert, zu gekiest. Grau, versiegelt, leblos. Für Heini Inkoferer und seine Frau Lisa Voigt, beide beim Bund Naturschutz, sind Anblicke wie diese eine ästhetische Katastrophe. Vielmehr aber eine unbeschreibliche Sünde an der Natur.
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es wirklich krank, wenn man bewusst Boden versiegelt, nur damit nichts wächst, damit man keine Arbeit hat. Das ist ja nicht der Sinn von einem Garten. Der Garten dient der Erholung, der Freizeit, der Ernährung.
Für das Rentner-Ehepaar sind diese Gärten deshalb Tatorte. Tatorte, die wir in der heutigen Zeit nicht mehr als solche erkennen, an die wir uns schon gewöhnt haben, die wir akzeptieren, vielleicht sogar gutheißen. Oft präsentieren sie sich direkt vor unserer Nase, in der Nachbarschaft oder im Nachbardorf. Mit seiner Kamera bewaffnet ist Heini Inkoferer durch unzählige Straßen in Landsberg und Umgebung geschlichen. Mit seiner Frau und einigen Mitstreitern hat er daraus eine Fotoausstellung mit dutzenden Bildern gemacht. Der Titel: Tatort Garten. Mehr als 50 Mal wurden die Bilder ausgestellt. Zunächst in Landshut, dann in ganz Bayern, mittlerweile deutschlandweit.
Ich habe mich da immer darauf gehalten, dass ich Fotos wirklich aus dem Straßenraum gemacht habe. Und wenn dann auf den Gebäuden Hausnummern oder Postkästen irgendwelche Namen waren, das habe ich dann alles im Photoshop weggemacht. Ich mag ja niemanden an den Pranger stellen. Aber ich meine, wenn ich die zur Schaustellung meines Vorgartens so mache, wie sie ist, dann muss ich halt damit leben, dass ich nicht nur positive Aussagen kriege über meinen Garten von der Verwandtschaft oder von den Freunden, die sich nicht trauen und sagen, was hat denn die wieder gemacht? Sondern die sagen dann, mei, es ist schön und so. Man muss damit leben, dass man kritisiert wird. Ja.
Statt eines Baumes eine Konifere. Statt einer Laubhecke eine Gabionenmauer. Statt Erde Pflaster, Kies und Beton. Statt so. So. Totenstille. Und tatsächlich, die Leute auf der Straße finden solche Gärten meist hässlich.
Das Schlimmste, was man der Natur antun kann. Furchtbar. Da sind keine Pflanzen. Da können die Insekten nichts finden.
Ja, ob es unbedingt weniger Arbeit ist mit dem Unkraut und mit den Blättern dazwischen. Das ist vielleicht im ersten, zweiten Jahr noch schön, aber dann nicht mehr.
Ja. Der eine findet das schön und der andere findet das schön. Ist halt so.
Trotzdem zieht anscheinend das Argument Praktikabilität, also wenig Arbeit. 17 Millionen Gärten soll es in Deutschland geben. Und laut einer Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung vor einigen Jahren sind anscheinend 15% der Vorgärten in Deutschland größtenteils versiegelt, heißt gepflastert oder mit Kies und Schotter bedeckt. Manchmal ist es Totschlag und die Bewohner wissen es nicht besser, sagt der Hobbyfotograf Heini Inkoferer. Manchmal aber ist Heimtücke im Spiel und Vorsatz. So oder so, der Tatort Garten bringt Tote mit sich. Wertvolle Mikroorganismen und kleine Tauwürmer, die unter einer Betonterrasse kein Wasser mehr abkriegen. Igel, die keinen Rückzugsraum mehr haben. Blaumeisen und Buchfinken, die weder etwas zu fressen noch Bäume und Sträucher finden, auf denen sie sitzen können, weil sie einem Meer aus Kies weichen mussten. Doch nicht nur der Natur geht es mit solchen Gärten an den Kragen. Auch uns. Die Umgebung heizt sich bei Sonneneinstrahlung viel mehr auf. Und im Sommer jammern wir über jedes einzelne Grad mehr Hitze. Hinzu kommt, bei Stark- und Dauerregen kommt es leichter zu Überschwemmungen. Und die wertvolle Ressource Wasser geht außerdem verloren.
Wir müssen das Wasser in der Landschaft halten. Und da gehört nicht nur die Straße oder irgendein Parkplatz dazu, sondern da gehören die ganzen versiegelten Flächen der Privatgärten dazu. Das läuft alles in die Kanalisation rein, das Regenwasser, das da anfällt. Auch wenn ein Schotter drauf ist, drunter ein Vlies, das nicht unbedingt dazu führt, dass hier eine gute Versickerung stattfindet. Ja. Das landet dann alles in irgendwelchen Rohren, in Gräben und ist weg.
Die Versiegelung unseres Bodens schreitet voran. Manchmal still und heimlich in Vorgärten, manchmal laut und offensichtlich in Form von Gewerbegebieten, Autobahnerweiterungen und großen Wohnungs- und Siedlungsbauten. Das Paradoxe: Die Probleme für die Natur und Umwelt durch Versiegelungen sind seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten bekannt. Die bayerische Politik möchte längst gegensteuern und den Flächenverbrauch pro Tag auf maximal 5 Hektar reduzieren. Und trotzdem. Der Flächenfraß nimmt zu. In Bayern werden täglich etwa 12 Hektar freie Fläche in Bauland umgewandelt. Das sind ca. 17 Fußballfelder. Jeden einzelnen Tag. Was können wir dagegen tun? Wie lässt sich der Flächenverbrauch stoppen? Und wo lässt sich Fläche wieder entsiegeln und der Natur zurückgeben?
Kapitel 1: Private Gärten.
Für Heini Inkoferer und seine Frau Lisa Voigt aus Unterneuhausen bei Landshut ist die Versiegelung des eigenen Gartens vor allem eine Mode, die es zu brechen gilt. Nicht einfach, denn das Problem ist, Baumärkte forcieren die Versiegelung vehement mit Werbung, weil sie an Pflastersteinen, Schotter und Beton gut verdienen. Doch zumindest lokale Geldinstitute sollten dem Rentner-Ehepaar zufolge mit gutem Beispiel vorangehen. Noch immer werben sie für Baukredite mit Prospekten, in denen leblose Gärten mit Granitplatten und aufgeschütteten Kieshügeln in Szene gesetzt werden.
Also wenn man dann in der Bausparkassenzeitschrift so ein schönes Haus sieht, das man vielleicht sich auch bauen möchte, da ist natürlich der Garten dann auch schon entsprechend angelegt, wo schon den Leuten suggeriert wird, diese Art der Gartengestaltung mit Schotter sei halt jetzt das Normale und Moderne. Und der Mensch möchte immer das machen, was normal ist und was modern ist. Und dann macht er das halt auch, weil es das Zeug ja überall zum Kaufen gibt und Nachbarn haben es auch schon, also muss man das auch so machen.
Das Problem, bis sich eine Mode verändert, dauert es. Deshalb sehen Heini Inkoferer und Lisa Voigt die Kommunen in der Pflicht, besonders bei Neubaugebieten Versiegelungen zu verhindern. Zum Beispiel könnten die Neubürger schon vor Baubeginn eine ökologische Gartenberatung zur Seite gestellt bekommen.
Es wird auch keine Aufklärung betrieben. Also die Gemeinden gehen nicht positiv an die Bauwerbe heran und sagen, schaut her, das ist eine Zersiedlung, da sollen diese und diese Grundsätze beachtet werden.
Das wäre natürlich schon eine wunderbare Sache, dass wenn ein Bebauungsgebiet ausgewiesen wird und dann haben die ganzen Interessenten da, dass man die einmal in der Gemeinde sammelt, in irgendeinem Bürgersaal. Und wenn man das dann nicht, den Bürgern bei so einer Veranstaltung schon mal vom Gemeinderat, vom Bürgermeister vermittelt, dass die Gemeinde so einen grünen Aspekt eben bei den neuen Siedlungen haben will und nicht das, was die letzten 10 Jahre falsch gelaufen ist, ja, dann würde man da auch eine Veränderung hinbringen.
Im privaten Bereich komme es kaum zu Entsiegelungen. Wer schon mal eine Fläche zubetoniert, zugepflastert oder zugeschottert hat, der nimmt selten freiwillig Geld in die Hand, um das rückgängig zu machen. Denn klar ist, eine Entsiegelung ist teuer. Eine zubetonierte Terrasse muss erst einmal aufwendig mit einem Presslufthammer aufgerissen werden. Je nach Größe muss möglicherweise ein kleiner Bagger anrollen, um alles zu beseitigen. Danach muss alles wieder planiert und bepflanzt werden. Wer das professionell machen lässt, ist schnell mal ein paar tausend Euro los. Freiwillig dürften das die wenigsten machen. Lisa Voigt zufolge gibt es überhaupt keine Kontrollen und Sanktionen. Wenn etwa bei einem Neubau die Grundflächenzahl nicht eingehalten wird, also wenn mehr Fläche versiegelt wird, als im Bebauungsplan festgelegt ist, hat das selten Folgen.
Wenn man mal mit offenen Augen durch die Siedlungen geht, dann stellt man fest, dass häufig diese Grundflächenzahl überschritten wird. Aber es tut auch keiner was dagegen, weil die Gemeinden ist das völlig wurscht. Der Wasserzweckverband hat auch keine Handhabe und mag das auch gar nicht. Das heißt, es passiert einfach immer mehr und es wird auch politisch dagegen überhaupt nichts unternommen.
Aber reicht das oder gibt es auch Möglichkeiten, zum Beispiel Schottergärten zu verbieten und eine Entsiegelung nachträglich zu erzwingen? Tatsächlich hat Erlangen als erste bayerische Stadt Anfang 2020 ein Verbot von Schottergärten für Neu- und Umbauten verabschiedet. Erlangens Oberbürgermeister Florian Jannik von der SPD verbucht das Verbot als Erfolg und sieht erste Früchte.
Wir haben geschafft, dass Planer und Bauherren deutlich mehr auf das Thema achten. Und wenn wir die Beratungsgespräche führen in der Bauaufsicht, dann funktioniert es auch eigentlich immer gut. Die Bauherren sind auch einsichtig.
Die Frage ist nur, lässt sich so ein Verbot auch durchsetzen, also kontrollieren?
Wir haben ja Baustellenkontrolleure, die auch darauf achten. Aber es gibt auch, weil das Thema schon auch vielen Menschen wichtig ist, gibt es natürlich auch Leute, die sich melden und die sagen, Mensch, da wird was neu gebaut und eigentlich soll das doch grün sein. Schaut euch das mal an.
Ob ein Verbot der richtige Weg ist, bezweifeln verschiedene Haus- und Grundbesitzervereine. Sie finden, ein solcher Eingriff ins Privateigentum ist zu viel des Guten. Sie fürchten immer weitergehende Maßnahmen zum Zwecke des Klimaschutzes und fragen sich, wo ist die Grenze? Zuerst keine Schottergärten mehr und dann? Auch die Erlanger selbst sind zwiegespalten.
Also eine Empfehlung würde ja auch reichen, muss ja nicht gleich ein Verbot sein. Aber manchmal beobachtet man halt, Empfehlungen werden nicht nachvollzogen, sondern jeder macht es, wie er es gerne hätte.
Also ich brauche keinen Steingarten, ich finde das Quatsch, aber muss jeder entscheiden, wie er möchte.
Verbot selber, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Man müsste eher darauf hinwirken, dass den Leuten das schmackhaft gemacht wird, dass sie es nicht machen.
Wie viele Quadratmeter bisher in Erlangen entsiegelt wurden, lässt sich nicht sagen. Laut Bauaufsichtsamt gibt es so eine Statistik nicht. Man dürfe nicht allzu große Erwartungen an das Schottergartenverbot haben. Zum einen gilt der Bestandsschutz. Erst wenn ein neuer Bauantrag gestellt wird, könne das Bauaufsichtsamt tätig werden. Zum anderen wird ein Schottergarten häufig so gestaltet, dass doch etwas Grün dabei ist und irgendwo das Wasser teilweise abfließen kann. Und dann befinde man sich in einer rechtlichen Grauzone. Zu wirklichen Rückbauten komme es deshalb selten. Trotzdem könnten immer mehr Kommunen nachziehen und ein Schottergartenverbot vorantreiben. Das liegt unter anderem daran, dass die damalige bayerische Staatsregierung im Februar 2021 die bayerische Bauordnung geändert hat. In Artikel 1 Absatz 1 Nummer 5 heißt es nun:
Die Gemeinden können durch Satzung im eigenen Wirkungskreis örtliche Bauvorschriften erlassen über die Gestaltung und Bepflanzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke.
Die Gemeinden können damit etwa Steingärten, Schottergärten und Kunstrasen verhindern. Wir geben den Städten und Gemeinden mehr Handlungsspielraum, erklärte die damalige bayerische Bauminister Kerstin Schreier von der CSU. Es sei auch Wunsch der Kommunen gewesen, die Ortsgestaltung selbst lokal regeln zu können. Diese Lösung ziehen wir einem bayernweiten Verbot vor, betonte die Ministerin. Manchen Umweltschützern geht das nicht weit genug, denn in Bayern gilt für bereits bestehende Schottergärten der Bestandsschutz. Was also zum Zeitpunkt der Baugenehmigung rechtmäßig war, bleibt auch danach rechtmäßig. Eine weitere Versiegelung könnte also verhindert werden. Eine Entsiegelung lässt sich damit nicht durchsetzen. Einige Kommunen in Baden-Württemberg gehen deshalb andere Wege und setzen auf Geldanreize. Pforzheim etwa zahlt Gartenbesitzern, je nach Fläche, mehrere hundert Euro, wenn sie Schottersteine gegen Grünflächen, Blumen oder Stauden tauschen. Waldorf fördert den Rückbau gar mit bis zu 1300 Euro. Doch aus beiden Städten heißt es, die Resonanz sei extrem gering. Umweltschützer sprechen von einer dramatischen Gleichgültigkeit.
Kapitel 2: Gärten in der Stadt.
In der Großstadt München tut sich etwas in Sachen Entsiegelung. Martin Leopold vom Bauverein Giesing steht in einem kleinen Innenhof eines Wohnhauses in Giesing.
Früher war ich hier vier oder waren es fünf Einzelgaragen, Betonbau aus den 60er Jahre. Man sieht es durch die Geometrie, wirklich den heutigen Autos nicht mehr so angemessen waren. Und wir haben jetzt hier die Garagen weggemacht.
Da, wo bis vor einigen Jahren die Autogaragen waren, ist jetzt ein Kiesbeet. Darunter sind Rigolen verbaut, also Auffangbecken, die das Regenwasser aufnehmen und nach abgeben. Für die Wohnungsbaugenossenschaft, die über 1000 Wohnungen in München verwaltet, war diese Umbaumaßnahme ein wichtiges Zeichen der Zeit. Denn die großen Autos von heute können teilweise nicht mal mehr in den Innenhof fahren, weil sie zu breit für die Einfahrt sind. Und wenn die Einfahrt doch groß genug ist, ist die Garage zu klein. Man kann das Auto zwar parken, aber man kann nicht mehr aussteigen. Das Problem: Aufgrund der sogenannten Stellplatzverordnung können Garagen und Parkplätze nicht einfach ersatzlos abgerissen werden. In Deutschland müssen in der Regel auf dem Grundstück oder in der Nähe des Wohnhauses ein oder mehrere Stellplätze zur Verfügung stehen. Wie viele ist abhängig von der Art des Gebäudes und von der Zahl der Nutzer.
Was man halt machen muss, ist die Stellplätze nach wie vor vorhalten. Und dann haben wir gedacht, dann brauchen wir einen Stellplatz, aber keine Einzelgarage. Ja. Wenn man jetzt sieht, wie jetzt auch der Wandel der Mobilität sich gestaltet und was jetzt hier alles steht, Lastenfahrräder, viele Fahrräder, Kinderradl etc., hat sich das einfach gewandelt. Von dem Mieter ist es alles positiv aufgenommen worden.
Für Martin Leopold, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Bauverein Giesing, könnten viele Innenhöfe in München so umweltfreundlich umgestaltet werden. Doch wer soll das bezahlen? Zum Teil ist es die Stadt. Sie fördert Entsiegelungsmaßnahmen, weiß Julia Kramer von Green City, ein gemeinnütziger Verein, der die Stadt grüner, umweltfreundlicher und damit lebenswerter machen möchte.
Also bei einer Entsiegelung wird bis zu 30% und 40 Euro pro Quadratmeter gefördert.
Gar nicht so wenig eigentlich, gell?
Nein, das ist ziemlich stark von der Stadt München.
Wenn es sich um eine freiwillige Maßnahme handelt, werden bis zu 30% der Entsiegelungskosten gefördert. Pro Quadratmeter bis zu 40 Euro. Für manche könnte die finanzielle Unterstützung die Entscheidung einfacher machen. Doch es gibt ein Problem. Beim Begrünungsbüro von Green City gingen in den vergangenen Jahren aber nur sehr wenige Anfragen in Sachen Entsiegelung ein.
Ja, also viele Leute wissen es einfach gar nicht. Wir probieren da auf jeden Fall sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, probieren die Leute da auf jeden Fall auch abzuholen und aufzuklären und hoffen, dass es auch immer bekannter wird.
Ein Problem könnte auch sein, dass die Entsiegelung nicht gefördert wird, wenn sie im Zuge einer anderen Baumaßnahme erfolgt, erklärt Martin Leopold vom Bauverein Giesing. Gerade betritt er einen weiteren Innenhof. Auch hier, ebenfalls in Giesing, wurden vor einigen Jahren mehrere Dutzend Quadratmeter entsiegelt.
In dem Fall war es eine Sanierung des Rückgebäudes. Und im Zuge dessen mussten wir auch den Innenhof neu gestalten. Diesmal hat ohne Fördermittel, weil es im Zuge einer Baumaßnahme gemacht wurde. Aber das kann man ja trotzdem so oder so machen. Das ist dann auch nicht kostenintensiver, wenn man es dann so baut, dass es dann ökologischer ist. Ja.
Für ihn ist klar, bei jeder Form der Renovierung, Sanierung oder Modernisierung müssen sich Bauherren und Baufrauen die Frage stellen, lässt sich hier ohne große Mehrkosten auch eine Renaturierung und Ökologisierung durchführen? Wer diesen Moment verpasst, verpasst eine Möglichkeit, bei einer Entsiegelung Kosten und Nerven zu sparen. Schwieriger als bei Genossenschaften wird es bei Eigentümergemeinschaften. Denn wenn etwas Geld kostet oder gar teuer wird, wird sich demokratisch häufig dagegen entschieden. Nichtsdestotrotz sollten die Mieter den Stein ins Rollen bringen.
Weil ohne Engagement funktioniert es leider nicht. Die Eigentümer solcher großen Wohnanlagen oder Häuser sind ja ganz oft nicht die Mieter. Dementsprechend haben die meistens nicht so ein hohes Interesse daran, das zu begrünen, weil die entweder nicht so positiv dazu eingestellt sind oder auch gar nicht in München wohnen und deswegen gar keinen Effekt davon haben. Und die sehen dann ganz oft leider nur die Kosten. Und deswegen müssen erstmal die Mieter aktiv werden.
Kapitel 3: Öffentliche Flächen.
Pfaffenhofen an der Ilm. Etwa 27.000 Einwohner und eine Vorzeigestadt in Sachen Flächenentsiegelung. Denn mitten in der Stadt gibt es den Bürgerpark mit 25.000 Quadratmetern. Blumen, Wiesen, Bäume, viel Grün für Spaziergänge, Familienausflüge und Veranstaltungen. Doch das war nicht immer so, sagt Mario Dietrich, Teamleiter Stadtgrün der Stadtwerke Pfaffenhofen.
Ja, vorher war es der sogenannte Bauhof, eine große versiegelte Fläche. Der ist dann nach außen gekommen, in den äußeren Bereich von Pfaffenhofen. Und im Rahmen der kleinen Landesgartenschau hatte man da die Möglichkeit, diese Fläche zu einer Grünfläche umzugestalten.
Lagerhallen wurden ab und der Asphalt aufgerissen. Mehr als 10.000 Quadratmeter Versiegelung wurden in Grünfläche verwandelt. Das Ziel: mehr Lebensqualität in der Stadt und eine Pufferzone für Überschwemmungen.
Es wurden auch Möglichkeiten geschaffen, näher an die Natur heranzukommen. Also ein Zugang zur Ilm. Die Ilm ist ja ein kleiner Fluss, der durch Pfaffenhofen fließt, dass man die Natur besser erleben kann in diesem Bereich. Aber natürlich auch, dass im Fall eines Hochwassers die Möglichkeit besteht, dass das Wasser die Möglichkeit hat, dort über die Ufer zu gehen und sich ein bisschen auszuweiten.
Entsiegelte Flächen sind gut für die Umwelt, klar. Doch Pfaffenhofen will auch wissen, wie Böden beschaffen sein müssen, damit sie Wasser bestmöglich reinigen und speichern können. Dazu wurden Testbeete angelegt. Das vorläufige Ergebnis: mit einem Ziegelmehlsubstrat lassen sich zahlreiche Schadstoffe wie Reifenpartikel, Bremsstaub und Öl gut herausfiltern, sagt Mario Dietrich von den Stadtwerken Pfaffenhofen. Zudem wurden Beete angebaut, einmal ohne und einmal mit Baumrigolen.
also letztendlich ein Speicherelement, das wir unter einen Straßenbaum gebaut haben und das den Zweck erfüllen soll, dass wenn es regnet, dann wird das Wasser in diesem Speicherelement gesammelt. Und wenn es dann einige Wochen eben nicht mehr regnet, dann hat der Baum in dieser Baumrigole noch eine Wasserversorgung, die ein normaler Straßenbaum dann eben nicht hat.
Solche Vergleichsbeete sind wichtig, um herauszufinden, ob Rigolen tatsächlich einen Mehrwert haben. Es könnte nämlich sein, dass es dem Baum durch die Rigole zu feucht wird und die Wurzeln verrotten. Bei diesem Versuch gibt es aber erste Anzeichen dafür, dass die Rigole dem Baum gut tut und es ihm besser geht als dem im Vergleichsbeet ohne Rigole. Falls sich die Erkenntnis in einigen Jahren bestätigen sollte, wäre ein Fazit womöglich: Entsiegelungen im städtischen Bereich sind gut. Danach im Boden noch zielführend Rigolen einbauen, noch besser.
Letztes Kapitel: Gewerbegebiete.
Viele Experten sind sich einig, Entsiegelungen sind wichtig. Aber das Rad zurückzudrehen ist kaum möglich. Bestandsschutz, hohe Kosten und häufig fehlender Wille sind Gründe dafür, warum die täglich entsiegelte Fläche minimal ist im Vergleich zur täglich versiegelten Fläche. Deshalb sei das wichtigste Gebot, den großflächigen Flächenfraß zu stoppen. Manfred Drobny vom Bund Naturschutz in Freising steht vor einem Getreideacker in Moosburg. Hier entsteht demnächst womöglich ein Gewerbegebiet für die Deutsche Post, BayWa Agrar und BayWa Baustoffe. Der Bau würde eine Versiegelung von gut 5 Hektar mit sich bringen, mindestens.
Damit verbunden ja mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr Luftbelastung und. Ja. Man braucht irgendwie neue Infrastruktur, neue Kanäle, neue Leitungen. Also es ist nicht nur die Fläche, das wird völlig umgemodelt.
Naturschützer beklagen, dass viele Gewerbegebiete nicht voll ausgelastet seien und teilweise leer stünden. Manche fordern deshalb ein überregionales Konzept, wie etwa Christian Hirneis, bayerischer Landtagsabgeordneter der Grünen und zuständig für Umweltfragen.
Dass so viele Gewerbegebiete vor Ort ausgewiesen werden, liegt ausschließlich daran, dass man Hoffnung auf Gewerbesteuereinnahmen hat. Würde die Gewerbesteuer nicht immer der Kommune zugutekommen, der Gemeinde zugutekommen, die das Gewerbe vor Ort hat, sondern würde beispielsweise in einen Topf bezahlt werden und dann gleichmäßig an die Kommune verteilt werden, dann hätten die Gemeinden gar kein großes Interesse mehr, so viel Gewerbegebiete auszuweisen, weil sie ja selber nicht direkt davon profitieren, würden sagen, ja, warum soll ich ein Gewerbegebiet ausweisen, meine Kommune versiegeln und, ich sag's mal so, verschandeln, dafür, dass andere das Geld kriegen. Und dann würde das mit den Gewerbegebieten deutlich zurückgehen.
Ein Vorschlag, der den Flächenfraß sicherlich eindämmen würde, aber der vielen Kommunen zu weit gehen dürfte. Und auch die bayerische Staatsregierung signalisierte in der Vergangenheit immer wieder, die Souveränität der Kommunen nicht einschränken zu wollen. Und genau deshalb glaubt Manfred Drobny vom Bund Naturschutz Freising, es brauche vor allem ein Umdenken.
Hat man oft schon irgendwie das Gefühl, dass manche Kommunalvertreter nur glauben, dass sie eine gute Arbeit machen, wenn sie neues Gewerbegebiet und neue Straßen entwickeln. Und ich glaube, dass da schon ein Manko an Stadtplanung da ist oder auch an Regionalplanung oder auch an Hilfestellung der übergeordneten Behörden mit einer nachvollziehbaren Planung und Unterstützung. Ja.
Egal ob im privaten oder öffentlichen Bereich. Besser als eine Fläche zu entsiegeln, ist es, die Fläche vorher gar nicht zu versiegeln. Darüber sind sich Umweltschützer einig. Doch alleine mit einzelnen Regelungen dürfte sich wenig ändern. Dafür bräuchte es wohl ein generelles Umdenken.